Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir sind heute wieder mal zu dritt. Grüß dich, Mario.
Hallöchen, servus zusammen.
Und natürlich Andreas, grüß dich, du bist auch wieder mit dabei.
Hallo ihr zwei, grüße euch.
So, jetzt habe ich schon verraten, unser Gast ist der Mario, Mario Gasser. Mario haben wir eingeladen, planen wir schon eine ganze Weile Mario einzuladen, weil Mario hat einen ganz speziellen Werdegang und hat einen ganz interessanten Job mittlerweile, aber den stellen wir so ein bisschen an, wir machen noch ein bisschen Spannung, aber trotzdem Mario, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du in die Fliegerei gekommen?
Ja, also ich bin der Mario Gasser, jetzt 35 Jahre alt, wohne in Österreich am Bodensee, also im Westen Österreichs und bin zum Fliegen gekommen, auch weil Hubschrauberfliegen einer meiner Kindheitsträume war und mit einer der größten. Und tatsächlich habe ich dann auch einen Weg gefunden, den zu erfüllen und so kam ich grundsätzlich mal in die Fliegerei.
Wunderbar, wunderbar. Auch Hubschrauberfliegerei. Das ist immer das Wichtigste. Wir sind hier im Abgehoben-Podcast, Hubschrauberfliegen. Wir haben auch schon viele Flächenpiloten hier gehabt oder Pilotinnen, aber Hubschrauberpiloten sind uns natürlich immer die Liebsten. Und ja, du hast es jetzt schon angesprochen, Bodensee. Wir haben uns auf der Aero auch jetzt schon letztes Jahr gesehen, dieses Jahr gesehen und das hat auch einen ganz besonderen Grund, warum du mit Friedrichshafen verbunden bist und dann lassen wir doch mal die Katze aus dem Sack. Was ist dein aktueller Job? Wie kann man dich jetzt so berufsmäßig bezeichnen?
Ja, also tatsächlich, der Weg hat sich für mich dann nach Friedrichshafen entwickelt zu der deutschen Zeppelin-Reederei, wo ich jetzt aktuell als Luftschiffkapitän angestellt bin und das somit mein erster Fulltime-Cockpit-Job geworden ist.
Ach, du warst vorher gar nicht Vollzeit woanders?
Ja, tatsächlich. Also ich habe fast klassisch wie viele andere auch den Weg über die Privatpilotenlizenz, Berufspilotenlizenz, das Freelancer-Dasein, also das freiberufliche Fliegen, mal hier, mal da, um den Stundenaufbau noch immer weiter voranzutreiben, schlussendlich auch mit Fluglehrerausbildung und dergleichen gemacht. Und ja, ich habe wirklich das große Glück gehabt, dass hier am Bodensee Stellen frei waren, auf einem Luftschiff, auf dem Zeppelin. Habe mich da einfach mal initiativ dann schlussendlich auch beworben, ohne große Hoffnungen. Und plötzlich hat sich der Weg in eine andere Richtung entwickelt, wo ich mir vorher gar nicht mal wirklich so vorgestellt habe.
Welche Lizenzen hast du denn gemacht? Du hast also jetzt den Berufspilotenschein für Hubschrauber. Hast du irgendwas mit Flugzeug auch gemacht?
Tatsächlich nicht. Bis jetzt habe ich das Flugzeug wirklich nur um Reisewillen benutzt. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, nicht einmal eine Minute ein Steuer von dem Flugzeug in der Hand gehabt. Auch weder Segelflug oder Gleitschirm oder ähnliches. Da hat mir also wirklich tatsächlich die fliegerische Erfahrung vorher komplett gefehlt. Und genau, also über Privatpilotenschein, Berufspilot, Fluglehrer und dann Prüfer, also Examiner, habe ich mich dann so Schritt für Schritt den einzelnen Modulen quasi gestellt und die Pyramide ein bisschen größer gebaut, sagen wir so.
Wahnsinn, Luftschiffkapitän, ne? Bei mir wandert das immer noch so durchs Gehirn und ich entwickle immer sofort Bilder. Und Luftschiffkapitän, das hat für mich sowas so wie die große Zeit der Fliegerei. Ne, so wie damals, wo die Kapitäne noch richtige Koryphäen waren, so richtige Go-To-Guys, die in ihren tollen Uniformen, in ihren extra gestärkten weißen Hemden mit den vier goldenen Streifen, so richtig vor Ehrfurcht sind die Leute quasi niedergekniet, wenn die vorbeigegangen sind. Und irgendwie Luftschiffkapitän, das verbinde ich irgendwie so damit. Das hat sowas Retro, sowas Old-School, Oldtimer-mäßiges. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Also vielleicht knien die Leute auch jetzt immer noch vor dir, wenn du zum Luftschiff gehst, das weiß ich nicht. Aber das Luftschiff ist ja nicht mehr heutzutage das, was man vielleicht noch so aus alten Schwarz-Weiß-Filmen kennt.
Ja, du hast schon recht. Also wenn man ein bisschen die Zeit zurückdreht, war das Luftschiff damals wirklich das innovative Fluggerät schlechthin. Es gab als Fernreisemittel nur die Schiffe. Das Luftschiff hat dann plötzlich die Möglichkeit geboten, Atlantikflüge zu machen und die Reisezeit für die Gäste damals um die Hälfte etwa der Zeit zu absolvieren und waren also weit über 100 Luftschiffe auf dem ganzen Globus unterwegs. Das war wirklich eine Ära, muss man so sagen. Und so wie wir es heute betreiben, deshalb heißt der Zeppelin NT, auch neuer Technologie schlussendlich, ist einfach mehr dem Freizeit- und Sightseeing-Charakter gewidmet, mit ein paar Ausnahmen noch, was wir sonst noch an Aufgaben haben. Und das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Und wir können heute mit dem modernen Luftschiff tatsächlich auch viel flexibler agieren wie die Luftschiffe früher. Das muss man schon so sagen. Es hat sich also wirklich deutlich weiterentwickelt.
Ich meine, ich habe es gerade versucht, währenddessen wir jetzt drüber gesprochen haben, wollte ich mal spontan nachgucken, wie viele Berufspiloten es aktuell für Hubschrauber in Deutschland gibt. Ich meine, es sind so um die 1800. Wie viele Zeppelin-Piloten gibt es in Deutschland? Das ist ja noch weniger als Geheimagenten eigentlich, oder?
Ich weiß nicht, wie viele Geheimagenten es gibt, sonst wären es ja keine Geheimagenten. Genau. Aber ich weiß, wie viele Zeppelin-Piloten bzw. Pilotinnen es gibt. Wir haben tatsächlich hier in Friedrichshafen aktuell 7. Eine davon ist die Kate, unsere Pilotin. Und in Amerika gibt es auch noch 3 Luftschiffe von unserer Fabrik, die werden auch nochmal um die 7 bis 8 Piloten haben. Also weltweit können wir die Zahl tatsächlich auf ein gutes Dutzend eingrenzen.
Wahnsinn.
Gutes Dutzend, okay. Das ist nicht viel.
Da bist du ja sehr exklusiv. Ja, genau.
Ja. Wahnsinn. Aber ich habe mal schnell überschlagen, ihr habt dann einen überproportionalen hohen Frauenanteil bei euch.
Das stimmt.
Wenn man gerade bei der Hubschrauberfliegerei von so 3% ausgeht, was schon hoch gegriffen ist, und ihr mit einer Pilotin bei 7 PilotInnen insgesamt, seid ihr so bei 16-18%. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, absolut. Und gerade die Kate eben, wie ich angesprochen habe, war damals auch die allererste Frau im Luftschiff, also die erste Luftschiffpilotin, und hat daher auch jetzt mittlerweile sehr viel Erfahrung, auch als Fluglehrerin, und ist wirklich eine großartige Unterstützung, unabhängig vom Geschlecht jetzt. Und es hilft uns auch, wie in vielen Bereichen ist es auch so, dass es einfach um einiges auflockert. Ja, das stimmt.
Mhm. Wenn wir schon beim Thema Frauen sind, ich mache einen kurzen Exkurs. Von den 24.147 Piloten, die in Deutschland gemeldet sind, sind 1.410 Frauen. Führt das LBA extra auf.
Cool. Um das mal geklärt. Das Team rechnet gerade noch die Prozentzahl im Kopf aus.
Ja, genau, richtig. Geht es. Mario, was gefällt dir an deinem Job am besten? Jetzt bist du ja Berufspilot für Hubschrauber geworden. Jetzt sitzt du auf einmal im Zeppelin. Das ist ja wieder was ganz anderes. Und die suchen ja auch Hubschrauberpiloten, ne? Die suchen ja keine Flugzeugpiloten, richtig?
Jein, also tatsächlich habe ich auch die Meinung vertreten, dass fast nur Hubschrauberpiloten auf dem Luftschiff oder auf dem Zeppelin gesucht wurden. Tatsächlich ist es so, wir setzen einfach eine Berufspilotenausbildung voraus, unabhängig jetzt, ob auf Flächenflug oder auf Hubschrauber, unabhängig ob mit Airline-Hintergrund oder aus der General Aviation, das spielt ja erstmal keine Rolle, weil sich unsere Ausbildung auf die vorhandene Berufspilotenausbildung stützt und wir quasi eine Brückenausbildung anbieten mit dann in der Theorie als kleiner Exkurs nur noch die spezifischen Fächer beim Luftfahrtbundesamt zum Beispiel an der Prüfung zu schreiben sind und wir dann quasi die praktische Ausbildung mit dem Luftschiff auch auf dem aufbauen, was ein Kandidat vorher schon an Erfahrung hat. Und was wirklich das Besondere einfach hier in der Region ist, ich kann das quasi vor der Haustüre machen. Also ich wohne nicht weit weg. Ich habe den Genuss, wenn wir fliegen, beinahe jeden Tag über meine Heimat zu fliegen und das den Gästen zu teilen. Und unsere Gäste sind ja wirklich in der Tat oftmals durch die Bank sehr, sehr zufriedene, sehr, sehr freudige Gäste, sehr, sehr beeindruckte Gäste. Und viele davon haben das zu einem speziellen Anlass geschenkt bekommen. Und da merkt man einfach auch, die Stimmung an Bord ist wirklich eine ganz besondere. Und das macht es wirklich schon auch für uns unglaublich angenehm, ja, diesen Beruf auszuüben einfach. Ja.
Da wo du das gerade sagst, ne? Wo du das gerade sagst, das ist ja auch, es ist ja alles langsam, es ist alles entschleunigt. Und ich glaube, sowas kann auch ganz viel zu einer Zufriedenheit dazu beitragen, weil heutzutage sind wir ja so, die Autobahn darf kein Tempolimit haben, weil ich muss ganz schnell irgendwo hin. Das Flugzeug muss möglichst schnell fliegen. Wir überlegen, ob wir wieder einen Überschalljet in Dienst stellen. Es geht immer nur um Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Zeitersparnis. Und das habe ich ja alles beim Zeppelinfliegen nicht. Also da gehe ich ja hin und weiß bewusst, das geht hier alles ganz langsam und entspannt heute. Und ich glaube, das kann ein guter Punkt sein, dass die Leute halt dann auch zufrieden sind, weil sie halt diesen Druck von vornherein abgelegt haben.
Und man muss natürlich eins noch mit dazu sagen, wir haben, und das ist kein Geheimnis, gerade mit dem Luftschiff schon auch unsere Einschränkungen, was das Wetter betrifft. Das heißt, wir haben da im Verhältnis zu allen anderen Luftfahrzeugen einfach unsere Einschränkungen. Und das kann also durchaus auch mal vorkommen, dass ein Gast ein zweites Mal kommt, bis sein Flug klappt oder vielleicht auch ein drittes Mal. Und das hebt dann wirklich auch die Vorfreude umso mehr. Und wenn es dann wirklich klappt, das ist auch wie beim Hubschrauberfliegen, da kenne ich das auch, wenn wir Flüge angeboten haben, die einfach verschoben werden mussten vom Wetter. Wenn es dann klappt, dann ist auch wirklich die Warterei wert. Und das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, wo sich die Gäste dann auch bedanken, dass wir denn heute tatsächlich auch geflogen sind. Es ist ja nicht so, dass wir sonst nicht fliegen würden wollen. Aber ja, also diese positive Stimmung in der Kabine, weil die Gäste sind ja wirklich hautnah mit uns auch in Kontakt. Dieses Cockpit ist nicht verriegelt und ist einsehbar. Wenn es die Situation zulässt, können wir auch mit den Gästen sprechen. Ja. Und das ist wirklich so ein großer Bonus, glaube ich auch. Ja.
Toll, ich muss noch mal ganz schnell zur Prüfung zurückkommen. Das hat mich vorhin sehr interessiert. Also man macht noch mal eine extra Prüfung, um Zeppelin-Pilot zu werden, also eine Theorieprüfung beim Luftfahrtbundesamt. Wie viele Fächer sind das denn und wie viele Fragen? Gibt es da auch einen Fragenkatalog, so wie beim Berufspilotenschein oder wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich. Also wir haben 6 Fächer absolviert nochmal beim Luftfahrtbundesamt, die dann zum Beispiel, wenn du es jetzt vom Hubschrauberfliegen aufs Flächenflugzeug umlegen würdest, Instrumentation, also Instrumente, was ein spezifisches Fach ist. Ne? Das gab es bei uns quasi auch. Dann bei uns gab es dann noch das Fach Performance und Flugplanung, was speziell halt fürs Luftschiff angepasst ist, das wir dann nochmal absolviert haben. Mhm. Und so on, so long. Also so ist es einfach umgemünzt dann auf die individuellen Fächer. Und es gibt tatsächlich beim Luftfahrtbundesamt auch eine Berufspiloten-Luftschiffprüfung für diese 6 Fächer, die natürlich schon auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit unserer Firma, also beziehungsweise mit unserem Know-how entwickelt wurde. Es gab aber auch in der Vergangenheit noch andere Luftschiffe. Also gerade bei euch Essen-Mülheim, sehr bekannt mit der WDL von früher. Ne? Da war natürlich auch Luftschiff-Know-how grundsätzlich vorhanden. Und somit ist es zumindest in Deutschland schon nach wie vor historisch auch gewachsen und moderner geworden. Wir persönlich haben einfach auch das Riesenglück, dass das Know-how bei uns vorhanden ist. Das heißt, wir haben nicht nur die Flugschule, den Flugbetrieb, wir haben das ganze Engineering bei uns. Das heißt, die Instandhaltung genauso wie die Entwicklung. Wir haben das Glück, dass wir eigentlich von den Profis profitieren, die auch das Ganze entwickelt haben. Wenn man sich vorstellt, dass man heute seinen Grundkurs bei Airbus machen würde, direkt im Werk, ja, so ist es quasi bei uns. Ne? Also wir haben wirklich alles in-house. Ja.
Toll, sehr interessant. Ich habe über einen Kontakt, einen ehemaligen, ich habe zu dem heute keinen Kontakt mehr, aber der war damals in dieser Gruppe drin von der EASA. Da waren irgendwie 25 Leute, die eben genau dieses Zeppelin-Thema behandeln, weil das ja irgendwie noch in die EASA irgendwie reinfließen muss, soll, keine Ahnung. Ich war damals ein bisschen erschrocken, als er mir erzählt hatte, dass von den 25 es lediglich einen gab, der Ahnung hatte und darüber diskutiert wurde oder nicht diskutiert wurde, sondern beschlossen wurde erstmal, dass ein Zeppelin auch Taxiways zu benutzen hat, wo ich mir denke, okay, alles klar. Ja, also interessant. Was tut sich denn da in dem rechtlichen Bereich, um da mal kurz reinzuhaken? Ist das,
ja, also operiert ihr? Wir sind tatsächlich in der Flugschule schon in der EASA drinnen. Auch in der CAMO sind wir schon in der EASA drinnen, also über die europäische Behörde. Und im Flugbetrieb sind wir noch national, also unter der Luft-BO fliegen wir quasi. Mhm. Und sind jetzt aber auch im Aufbau, das Ganze EASA ready zu machen, beziehungsweise EASA-konform zu machen. Also genau da wird jetzt aktuell ein Programm etabliert im Hintergrund, wo genau solche Fragen und auch andere, ne, wie lange darf ein Pilot fliegen, Luftschiff, Alterslimit, welche anderen Strukturen müssen eingehalten werden. Und genau das ist jetzt gerade ein aktuell sehr spannender Prozess, wo wir Jungen unter Anführungszeichen, also die neue Generation Luftschiffpiloten, da auch ein klein bisschen mitarbeiten kann. Und das macht es natürlich neben dem Fliegen schon auch sehr spannend, weil es ja wirklich ein großes Ganzes ist, was die Luftfahrt zu bieten hat. Ja.
Das ist natürlich schön. Das würde ich mir auch wünschen, Tim, dass wir mal ein bisschen mitarbeiten dürfen beim Luftrecht.
Ja, da musst du zu einer Gruppe von Kapitänen gehören, die wo es nur ein Dutzend von auf der Welt gibt, dann funktioniert das vielleicht. Bei uns sind wir irgendwo unter ferner Liefen, das interessiert keinen, was wir zu erzählen haben.
Eben, das ist so. Hennig Pittelko? Nein, nein, nein.
Die schon mal gar nicht. Nein. Aber was mich interessieren würde, du hast gesagt, es wird eine Berufspilotenlizenz vorausgesetzt. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, vom Fußgänger zum Luftschiffkapitän zu werden oder Piloten? Oder gibt es die gar nicht? Ist das eine zwingende Voraussetzung?
Das ist spannend, genau. Ja.
Also ist eine sehr gute Frage, werden wir auch immer wieder gefragt. Tatsächlich gibt es das nicht, vom Fußgänger zum Luftschiffpiloten, weil auch unsere Ausbildungslehrgänge tatsächlich, ihr wisst ja, und jeder Ausbildungslehrgang muss genehmigt werden von der Behörde. Und wir haben tatsächlich nur die Lehrgänge für eben den Brückenkurs, also die Bridge, zwar einer bestehenden Lizenz zu der Luftschiffpilotenlizenz, dann auch den Fluglehrer natürlich für Luftschiff genehmigen lassen bei der Behörde und keine quasi Privatpiloten oder integrierte Berufspilotenausbildung. Ja.
Mhm. Wie viele Stunden musstest du dann machen auf dem Luftschiff oder wie viele Flüge oder wie gliedert sich das auf?
Wir haben es auch ähnlich strukturiert, wie man es vom Hubschrauber auch kennt, in einzelnen Lektionen und wir haben eine Mindestanzahl von 40 praktischen Flugstunden, die wir machen müssen. Was wir als Beispiel nicht machen, so wie jetzt im Hubschrauber, dem Flächenflug, so einen klassischen Solo von A nach B, Dreiecksflug mit dem Luftschiff, das wäre vielleicht noch irgendwie spannend, ne? Weil es ja auch Privatpiloten-Syllabus, also Privatpiloten-Lehrplan ist, ein Berufspilot macht das ja in dem Fall auch nicht mehr wirklich. Das heißt, bei uns geht es dann wirklich um das Type Rating, die Musterberechtigung vom Luftschiff, die luftschiffspezifischen Dinge, Anflüge mit verschiedenem Gewicht oder Anflüge an verschiedenen Platzverhältnissen. Wir simulieren das dann in Friedrichshafen, weil es für uns auch nicht so einfach ist, auf jedem x-beliebigen Flughafen oder x-beliebigen Feld einfach mit dem Luftschiff da zu landen. Also da gehört schon ein bisschen mehr mit dazu.
Mhm. Ah, also mich kitzelt es ja auch immer, wenn ich sehe. Ne? Ich finde es auch eine unfassbar faszinierende Fliegerei. Mich stürzt nur, wenn es gerade irgendwo im Low Approach ist und ich dahinter mit meinem Schüler, dann dauert es immer ein bisschen länger.
Flieg doch mal drüber.
Oha. Nee, wir sind auch schon mal dran vorbeigeflogen. Als wir mit unseren Jungs in München waren, im Gebirge, dann sind wir, ich weiß gar nicht, wie viele Hubschrauber wir waren, 11, 12, hatten dann auch einen Vorbeiflug am Zeppelin. Das war, glaube ich, dann auch für den oder die Pilotin, ich weiß nicht, wer es in dem Fall war, dann auch, glaube ich, relativ spannend, mal so viele Hubschrauber nah an sich vorbeiziehen zu sehen.
Es ist tatsächlich nicht alltäglich, wenn eine ganze Flotte in einem vorbeifliegt. Wir sind es uns aber schon gewöhnt, dass mal der ein oder andere ein bisschen näher rankommt, was jetzt grundsätzlich auch kein Problem ist, weil es natürlich etwas Seltenes ist, speziell wenn wir Verlegungsflüge machen. Wir machen das ein oder andere innerhalb von Deutschlands, aber auch durchaus innerhalb Europas. Und da merkt man oftmals, dass auch die FIS-Frequenzen, von denen Sie ja auch schon hatten jetzt im Podcast, ne? Da das ein oder andere Mal nochmal nachfragen wegen Luftfahrzeugkategorie jetzt oder was. Und genau, also das ist tatsächlich auch überall immer eine kleine Rarität. Ja. Und macht auch stolz natürlich auf der Seite, um zu sagen, dass man das machen darf. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, ob es ich toll finden würde, wenn ich Zeppelin-Kapitän wäre, im Sinne von, wenn ich das mal fliegen würde, ob ich sage, cool. Auf jeden Fall, wie Tim das vorhin so schön gesagt hat, es ist sicherlich super entschleunigend, ja, weil schnell geht nicht. Nee, es geht nicht. Ja. Und schon gar also nicht mit Gegenwind.
Um mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Ja,
unsere, gerne.
Unsere durchschnittliche Cruise, also sprich unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit, durchschnittlich, ne, die beträgt 35 Knoten. Ja.
Wahnsinn.
Genau, ja. Also wo andere irgendwie an ihr Safety Window denken oder sowas, ne, von wegen Landeanflug, das ist bei uns so einfach so die klassische Reisegeschwindigkeit. Und wie der Andreas gerade gesagt hat, wenn es da ein bisschen Wind von vorne hat, muss man sich das ein bisschen langsamer vorstellen noch. Und, ja.
Wie ist das beim Einparken? Achso, Entschuldigung.
Nee, mach ruhig bitte, Andreas.
Wie ist das beim Einparken? Mit dem Hubschrauber komme ich angeschwebt, setze den an die Stelle, wo ich ihn hinhaben will. Mit dem Luftschiff, Zeppelin, wie ist das? Wie stelle ich mir das vor? Ist das auch so? Ich meine, du musst wieder langsam, hast Zeit, aber ist das ähnlich wie ein Hubschrauber, als wie ein Flugzeug ja doch nicht ist oder was ganz anderes?
Also speziell Start und Landung ähneln wirklich mehr dem Hubschrauber wie dem Flächenflugzeug. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben die Möglichkeit, eben mit dem neuen Luftschiff, so wie es heute fliegt, durch eine sogenannte Schubvektorsteuerung auch zu schweben, klassisch wie ein Hubschrauber. Also wir können auch hovern. Und der Landeanflug, der kann zum einen sehr dynamisch sein. Schlussendlich ist er immer gegen den Wind. komme, was wolle. Also es gibt keine Seitenwindkomponente oder ähnliches. Er ist immer gegen den Wind. Und wir haben bei jedem Passagierwechsel bzw. bei jeder Landung auch Bodenpersonal direkt vor Ort. Einer davon nennt sich dann Crew Chief. Der ist dann wirklich der, der das Sagen am Boden hat. Steht klassischerweise auch mit einem Windsack am Landeplatz, gibt uns die Windrichtung per Funk durch, damit wir wissen, was schlussendlich unser Ende am Flug sein wird. Und je nachdem, wie viel Wind es hat, können wir ein bisschen dynamischer anfliegen oder wir müssen ein bisschen langsamer anfliegen, aber es ähnelt wirklich eher einem Hubschrauberanflug, ne? Wo du wirklich dann deine Position schlussendlich am Boden hältst, bevor du schön sachte absetzt. Wir haben Fahrwerk vorne, Fahrwerk hinten. Wir werden da auch angesprochen vom Crew Chief über die Abstände vom Boden, also er gibt uns die letzten 2 Meter direkt per Funk auch durch, auch vom Heckfahrwerk, weil es ja dann 60 Meter hinter dem Cockpit und von dem her ist es eigentlich wirklich so ein Teamwork, so ein klassisches.
Also ich finde es, ich habe es gesehen und ihr habt doch auch schon mal diesen langen Turm, nenne ich es mal, diesen Greifer, der vorne an die Schnauze. Also tolle Begriffe, ne? Du wirst dich jetzt kaputt lachen, wie ich das da alles beim Zeppelin nenne. Spitze, Schnauze, keine Ahnung, vorne an den Zeppelin greift, den so ein bisschen fixiert. Ist das dann, nachdem ihr alles gemacht habt, oder kann das quasi auch aktiv genutzt werden im Prinzip, um den Zeppelin kontrolliert an den Boden zu kriegen?
Nein, tatsächlich ist es wirklich so, das sogenannte Mastfahrzeug, wenn wir es mal so nennen, wie es wir auch nennen.
Ja, natürlich.
Manche Begriffe, gerade jetzt auch aus dem Luftschiff, nochmal kurz die Brücke zu früher, kamen natürlich aus der Schifffahrt, also die Werft oder der Kapitän und gewisse Begriffe kommen tatsächlich aus der Schifffahrt, weil es gab ja früher keine Luftfahrt. Und somit haben wir einen Ankermastplatz, an dem wir operieren, ja. Und der sogenannte Mastfahrzeug ist wirklich nur für die Parkposition oder fürs Auftanken vom Luftschiff unsere Fixierung. Wir werden da auch mit Hilfe des Bodenpersonals über eine Seilwinde an diesem Mastfahrzeug schlussendlich befestigt, wenn es so sein sollte. Und sind an einem Punkt fixiert und das Luftschiff dreht sich nach wie vor ständig in den Wind. Also es ist wirklich, wenn man so will, der größte Windsack Europas oder weltweit. Ne? Wenn ihr mal am Bodensee nicht wisst, wo der Wind herkommt, es steht ein Luftschiff am Boden, dann könnt ihr es euch ungefähr ausrechnen. Aber das Mastfahrzeug nehmen wir wirklich nur für die Parkposition. Und die Passagierwechsel, die finden wirklich draußen am Feld ohne Mastfahrzeug statt, weil einfach das auch effizienter ist.
Wenn du bist ja auch mal R44 geflogen oder R22, genau. Wenn so ein Mast umfällt, nennt man das dann Mastbumping?
Aha. Schönes Wortspiel, habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber es ist ein sehr schönes Wortspiel, ja.
Ach, witzig, ja, interessant.
Jetzt hatten wir es eben auch, dass du gesagt hast, wenn man Passagier ist in so einem Luftschiff, ist man sehr nah auch an den Piloten dran, also hast du auch schon von der Mehrzahl gesprochen, sprich, es sind auch immer 2 Piloten, die dieses Luftfahrzeug fliegen, mindestens, weiß ich nicht, oder was heißt fliegen? Nein, fliegen wird es einer, aber im Endeffekt, man hat ein Multicrew-Cockpit. Und wie viele Passagiere habt ihr so? Sind die alle gleich ausgestattet? Gibt es irgendwelche VIP-Ausstattungen? Ich habe da mal Bilder von gesehen, das sieht alles ganz toll aus mit so Einzelplätzen, dass jeder auch am Fenster sitzt und es sah sehr schön aus. Wie kann ich mir das da drinnen vorstellen?
Ja, also es ist tatsächlich wirklich was Exklusives. Du hast ja schon das ein oder andere angesprochen. Zum einen, wir fliegen also das Cockpit ist so ausgestattet, dass wir sowohl links wie auch rechts das Luftschiff fliegen können. Und wir haben im Standardflugbetrieb, also wenn wir unsere Rundflüge am Bodensee machen, eine Mindestcrew von einem Piloten und einer Flugbegleitung. Also wir machen im Standardflugbetrieb mit einem Piloten und der Flugbegleitung unsere Flüge. Für Transferflüge fliegen wir immer mit 2 Piloten. Das ist es tatsächlich so. Anfang, Ende der Saison fliegen wir oft auch mit 2 Piloten, einfach weil wir die Kapazität dafür haben und uns natürlich auch die internen Checkflüge oder auch die Supervision dadurch einfach auch gegenseitig erledigen können. Und jeder Passagier hat ein Fenster wie auch einen Gangplatz. Also es gibt jeweils links und rechts eine Einzelreihe und es gibt auch eine Toilette an Bord mit Fenster, mit Ausblick. Verpasst man also während dem Flug nichts. Auch das ist vielleicht ein...
Das ist ja edel mit Fenster.
Ja, ein Novum. Und wir fliegen ja 300 Meter über dem Boden. Da schaut auch so schnell keiner mehr zum Fenster rein. Man kann also wirklich ganz entspannt sein Geschäft machen, wenn es mal sein sollte. Und wir haben maximal somit 14 Passagiere, die wir mitnehmen können.
Wenn ihr mit einem Piloten fliegt, darf dann ein Passagier vorne sitzen oder bleibt der Platz dann leer?
Genau, also der Platz wird immer durch die Flugbegleitung besetzt tatsächlich. Also
okay.
Wenn man so will, sind wir immer zu zweit auf jeden Fall an Bord. Und die Flugbegleitung ist nicht nur für die Sicherheit verantwortlich, die gilt auch so ein bisschen als Reiseleitung, weil wir sehr viele internationale Gäste haben oder auch Gäste, die nicht vom Bodensee sind, um ihnen ein bisschen einfach die Region zu zeigen und das ein oder andere Insiderwissen zu vermitteln, wo es dann vielleicht heute Abend noch gutes Essen gibt und ja.
Jetzt haben wir eben schon gesagt, Friedrichshafen, darum dreht es sich gerade alles, am Bodensee, wunderschön mit dem Alpen im Hintergrund, tolles Panorama für Rundflüge. Wir haben aber auch schon so kurz Essen eingeworfen, dass das auch noch so eine Option ist. Aber du hast auch schon eben gesagt, es gibt Transferflüge. Ihr seid gar nicht so immer nur an einem Ort, sondern ihr versucht auch schon ein paar Orte mehr zu bedienen. Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer sagt, boah, würde ich gerne mal mitfliegen, aber nur, wenn es bei mir in der Nähe ist, wo könnte man sich dieses Jahr noch drauf einstellen? Wo trifft man dich oder den Zeppelin?
Genau, also wir haben zum einen die sogenannten Touren, wie wir das nennen, wenn wir also außerhalb von Friedrichshafen fliegen, die wir selber organisieren. Dazu zählt der Klassiker München, mindestens einmal im Jahr, wo wir dieses Jahr schon waren, 4 Tage. Dann zählt dazu Bonn-Hangela über Köln, wunderbare Rundflüge anzubieten. Und dann zählt noch mit dazu unsere neue Außenstelle, die wir seit letztes Jahr haben, im Ruhrgebiet Essen-Mülheim am Flughafen direkt, wo wir auch Flüge anbieten. Dann sind dann Bad Homburg noch, als Klassiker natürlich, sehr historisch. Ja. Kennt, glaube ich, der ein oder andere von euch.
Bist du da auch? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ja, da hat es mich da tatsächlich muss ich letztes Jahr hingeflogen. Und das war fantastisch. Ja. Also wirklich schönes Kontrastprogramm. Frankfurter Skyline gegenüber dem Bodensee. Und das war wirklich super toll. Auch die Tower-Lotsen in Frankfurt, die waren sehr begeistert. Da durfte man das ein oder andere Mal zum Hausbesuch vorbeischauen. Das hat weder sie wie auch uns gefreut. Ne? Nichtsdestotrotz müssen wir uns da natürlich sehr, sehr strikt auch an die Regeln halten, weil wir da natürlich auch eine Sondergenehmigung haben, um da zu fliegen. Und das sind die Orte, wo man wirklich sich auch ein Ticket buchen kann, wenn man das möchte. Die sind aber auch, weil wir da immer nur einzelne Tage sind, sehr, sehr schnell vergriffen.
Entschuldigung, wie macht man denn einen Hausbesuch? Also ich kenne es mit dem Hubschrauber Frankfurter Tower, wie man da einen Hausbesuch macht. Wie macht man das mit dem Zeppelin? Also für die Leute, die es nicht kennen, da fliegt man in Fensterhöhe um den Tower drumherum sozusagen. Idealerweise immer mit der Nase zum Lotsen hin. Ja, das ist der Hausbesuch, der klassische. Wie machst du das mit dem Zeppelin, bitte?
So ähnlich, nur 70 Meter länger.
Also, Wahnsinn, ehrlich, so tief?
Ja, also wir haben einfach die Möglichkeit, uns da, wie vorhin schon erwähnt, mit dem Luftschiff sehr, sehr variabel zu bewegen. Und somit können wir da also auch so ähnlich, wie ihr es mit dem Hubschrauber auch könnt, um den Tower rumfliegen. Und wenn es, wie gesagt, der Verkehr zulässt, ist es sowohl für uns wie auch für die Leute am Flughafen, glaube ich, sehr, sehr eine tolle Abwechslung. Und das andere, die Touren, die unsere Partner, die auf dem Luftschiff jeweils drauf ihr Logo haben, organisieren, sind natürlich dann öfters auch innerhalb Europas. Als ein Beispiel mit der Firma Goodyear, also ein Zeppelin ist mit dem Goodyear Branding versehen. Die waren jetzt dieses Jahr mit uns schon in Imola als Beispiel auf einer Motorsportveranstaltung. Und da sind noch andere Pläne dieses Jahr, wo es zu verschiedenen Sportevents geht, so wie es zum Beispiel auch die Firma Goodyear eben in Amerika mit den 3 Luftschiffen macht, die wir dahin verkauft haben. Ja. Dort ist wirklich nur für geladene Gäste oder eben für Presse. Klassischen Tickets, die kann man bei uns an den Standorten kaufen und auch einlösen, wo wir selber organisieren, genau.
Ich bin schon drauf. Ich brauche ein Zeppelin-Ticket mit Hausbesuch. Aber nur Mario, wenn du fliegst, dann ja.
Ich gebe mein Bestes. Und dieses Jahr tatsächlich haben wir Bad Homburg um einige Tage verlängert, weil es wirklich eine Bombennachfrage da gibt. Und wir versuchen also dieses Jahr fast 10 Tage in Bad Homburg stationiert zu sein. Und das sind dann jeweils die 45 Minuten über die Skyline. Stand jetzt bin ich nicht geplant, heißt aber nichts bei uns, kann sich schnell mal ein bisschen was drehen. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil es hat mir letztes Jahr unglaublich viel Spaß gemacht.
Vielleicht eine kleine Randnotiz. Du bist in Bad Homburg nicht dabei, weil du ja unbedingt nach Köln willst, bestimmt.
Ja, genau. Ja, wir müssen uns da tatsächlich drum streiten. Wir dürfen uns nicht alle Rosinen rausnehmen, das ist so, ja. Nee, eine kleine Randnotiz, nur als Beispiel zu Bad Homburg. Friedrichshafen, klar, ist unsere klassische Homebase, da kennt man uns, man sieht uns am Bodensee. Und wo ich wirklich letztes Jahr extrem geflasht war, und das ist oftmals, wenn man so ein bisschen den Alltag um sich vergisst. Hubschrauberfliegen ist schon sehr besonders, Luftschifffliegen ist auch sehr besonders. Manchmal im Alltag vergisst man das ein bisschen. Und da hatte ich in Bad Homburg die spätere Schicht am Nachmittag, fahre mit dem Mietwagen um die Ecke, Samstag, da waren plötzlich gefühlt 300 Leute, Familien, Picknick um die Wiese, haben uns da zugeschaut, wie wir alle 45 Minuten da rein und raus geflogen sind. Und ja, beim Hubschrauber schauen einem die Leute auch zu. Aber das war so ein richtiges Volksfestcharakter. Das ist schon verrückt. Also dann realisiert man so ein bisschen, okay, ist doch schon ganz was Besonderes, ja.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Leute genau das, was ich eben gesagt habe, dieses Entschleunigen, dieses Alte, man neigt ja oft dazu, auch Dinge, wenn sie aus einer vergangenen Zeit sind, total positiv zu sehen. Dass man diese ganzen Negativ-Dinge vergisst, ne? Also so Hindenburg wollen wir jetzt mal zur Seite schieben, da will keiner dran denken. Wenn ich an Zeppelin denke, dann denke ich auch zum Beispiel an Indiana Jones. An den Film, ne, wo der Zeppelin und wie die da schön gesessen haben und diniert haben. Und man verbindet immer nur so positive Sachen damit. Ich glaube, das ist es dann auch, dass die Leute auch dieses Geräusch, ne, das ist ja auch ein ganz eigenes Geräusch. Es sind zwar auch kleine Rotoren, aber es ist lauter und größer als eine Drohne vom Rotor her, aber kleiner und leiser als ein Hubschrauber. Es bewegt sich total elegant durch die Luft. Niemand weiß so wirklich, wie das funktioniert. Das ist ja auch immer ein Teil so einer Faszination. Von daher, ja.
Toll. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir ja zu einer spannenden Frage. Das Ding fliegt ja, du hast ja die Motoren dran, aber mit was ist es denn gefüllt? Und warum ist es ein Zeppelin und kein Blimp?
Oh ja, also erstmal zu der Frage, genau. Wir fliegen, weil wir per Definition schwerer als Luft sind. Mhm. Und kleine Brücke nochmal zu früher. Früher fuhren die Zeppeline, weil die grundsätzlich leichter als Luft waren. Also da war sehr viel Wasserstoff drinnen. Es brauchte sehr viel Bodenpersonal, die an den Leinen des Luftschiffs festgehalten haben. Sonst wäre es dann selber abgehoben. Und bei uns ist es heute anders. Wir brauchen unsere drei Triebwerke, die wir haben, mit jeweils den Propellern, die wir auch schwenken können. Das macht uns quasi so manövrierfähig, um quasi vom Boden abzuheben. Und auch dazu vielleicht noch eine Zahl, wir sind im Durchschnitt etwa 300 Kilo schwer. Das ganze Luftschiff an sich ist mit Helium gefüllt. Ja. Mhm. Und wir haben von der Struktur ein halbstarres Luftschiff. Das ist der Unterschied zum Blimp. Ja. Und das halbstarre Luftschiff hat quasi eine Dreiecksstruktur innerhalb der Hülle aus Aluminium- und Kohlefaserträgern. Und die Hülle, die formgebende Hülle, ist durch diesen Druck des Heliums, der in der Hülle drin ist, quasi gefestigt. Und je nach Temperatur, Luftdruck haben wir eine unterschiedliche Menge an Helium drinnen. Das können wir so ein klein bisschen planen, ein paar Tage im Voraus. Heute hat man zum Beispiel 7500 Kubik Helium in der Hülle drinnen. Das gibt uns dann einen Auftrieb von 7500 Kilo. Also, oder der Physiker wird es dann in Newton. Und auch die Prüfung wird sich dann in Newtonmeter beziteln. Aber ja, so ist es halt für den Einfachen besser zu rechnen. Und so erzeugen wir den Großteil unseres Auftriebes und brauchen deshalb nicht mehr so starke Motoren.
Das heißt, wenn ihr 7500 Kilo Auftrieb habt und das Ding wiegt 300 Kilo, sind es ja, also 7800 wiegt das Schiff ohne Helium.
Nein, nicht ganz. Also wir haben auch so nur die Begriffe kurz zu vervollständigen, quasi ein Leergewicht vom Luftschiff von etwa 6,5 Tonnen. Das heißt, Hülle hat etwa eine Tonne. Struktur, alles drum und dran, was noch oben drauf kommt, die Beklebung und die ganzen Instrumentierungen und die Gondel und alles drum und dran, gibt etwa 6,5 Tonnen. Dann haben wir ein Passagiergewicht, wenn wir alle zusammenzählen, von etwa einer Tonne, je nachdem, wie viel wir an dem Tag mitnehmen können. Und somit haben wir im Deutschen einfach so ein bisschen schwierig noch den einen Begriff der Masse und den anderen des Gewichtes. Also wir haben tatsächlich eine Masse von in etwa 8 Tonnen, 8000 Kilo, die aber nur ein Gewicht am Boden tatsächlich ausübt von in etwa 300 Kilo. Und somit muss man sich überlegen, wir bewegen eine Masse von 8 Tonnen, das darf man nicht ganz vergessen, im Verhältnis zu dem Gewicht, wo schlussendlich am Boden steht, ja.
Ich kriege in Österreich immer Ärger, wenn ich sage, das ist eine Gondelbahn. Da sagt man, nein, das ist eine Kabinenbahn. Wie ist das? Du sagst es gerade, da hängt eine Gondel unten dran. Was stimmt denn?
Ja, genau. Ja, also bei uns sprechen wir tatsächlich von der Passagiergondel. Ja, und so auch wieder den ein oder anderen Begriff, den ihr dann am Stammtisch verbessern könnt, wenn es vom Fahren übers Fliegen geht oder vom Mastbumping über andere Dinge. Genau.
Okay, ist eine Gondel unten dran, alles klar. Wenn du jetzt so einen Flug machst von, ich sag mal, München nach Frankfurt, nach Bad Homburg, oder Entschuldigung, nicht von München, von Friedrichshafen nach Bad Homburg, was für eine Flugzeit muss ich da rechnen? Du hast vorhin gesagt 35 Knoten, vielleicht hast du es ja im Kopf, dass, ohne dass ich es jetzt in der Karte ausrechnen muss, wie viele Meilen das sind.
Wenn alles gut geht, schaffen wir das in 6,5 Stunden.
Das fliegt ja am Stück?
Oder 9 werden, ja. Das fliegen wir am Stück.
Wow. Genau.
Du hast ja eine Toilette an Bord, ist ja alles kein Problem.
Ja, aber 8 Stunden deshalb, mit 35 Knoten ist dann aber auch sehr ermüdend. Deswegen kriegt ihr ja wahrscheinlich mit 2, oder?
8 Stunden sind dann auch nicht mehr 35 Knoten, sondern ist deutlich langsamer. Und tatsächlich, okay, das ist auch der Grund, wieso wir Transferflüge mit 2 Piloten fliegen. Ja,
einfach, ja, okay.
Weil es deutlich entspannter ist und es ist auch die Passagierflüge, die wir hier am Bodensee machen. Wir fliegen an einem Standardtag von 9 bis 19 Uhr, also es sind 10 Stunden Flugbetrieb und auch diesen Tag teilen wir uns in 2 Schichten. Also es fliegt früh ein Pilot, es fliegt nachmittags ein Pilot. Wir haben zwischendrin die Tankpausen, die einfach betrieblich notwendig sind, wo man auch einmal durchschnaufen kann. Weil grundsätzlich fliegt man das Luftschiff ständig Single Hand ohne Autopilot, also wirklich direkt Handwerk am Stick. Also vielleicht auch da noch ein kleines Detail. Das Cockpit bei uns ist so gestaltet, dass wir im Reiseflug mit einem Joystick fliegen, ähnlich wie in einem großen Verkehrsflugzeug von Airbus über Computer, Flight-by-Wire-System, wird das Ganze gesteuert. Und da haben wir keinen Autopilot oder ähnliches. Es wird für das Luftschiff nicht wirklich gut funktionieren und fliegen da also wirklich, wenn wir fliegen, alles von Hand.
Das hört sich super an.
Wow.
Das wäre mein Ding.
Zeppelin-Pilot. 6, 7, 8 Stunden mit der Hand fliegen. Wow, am Stück ohne Pause. Gut, ihr seid zu zweit, da kann man ja mal. Aber das schon.
Ja. Wahnsinn. Ja, aber ich glaube auch, jetzt wissen wir, ein Flugzeug ist, also eine Fläche, ist eher ein Luftgerät, was fliegen möchte, was also eher stabil ist. Wir wissen, Hubschrauber will gar nicht fliegen, der ist total labil. Wie ist ein Luftschiff?
Ich würde es fast eine Mischung sagen, aber grundsätzlich bleibt es nicht in der Luft, weil es schwerer ist als Luft. Also wir müssen zum einen uns da natürlich schon drum kümmern und zum anderen kann man schon sehr gut auch den Trim so ausbalancieren, dass man nicht allzu viel machen muss an ruhigen Tagen. Wenn es aber sehr thermische Tage sind, wie wir es jetzt auch schon hatten, dann muss man sich vielleicht wieder vorstellen, dass so ein Luftschiff, das relativ eine große Angriffsfläche hat, aber ein relativ niedriges Gewicht, schon das ein oder andere Mal ein bisschen hoch oder ein bisschen runter geht. Ja. Also der Albtraum eines jeden Schülers, wenn es darum geht, Höhe halten, ja, 50 Fuß Toleranz und solche Dinge, ja, das spielt sich beim Luftschiff nicht ganz.
Ja, ja, aber dadurch auch vielleicht interessant für Passagiere, die vielleicht jetzt auch nicht so flugaffin sind und so ein bisschen Angst haben. Das ist ja auch oft so, dass sie sagen, oh, beim Flugzeug, wenn das berühmte Luftloch kommt, das es ja gar nicht gibt, aber ne, wenn es so durchsackt, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass beim Zeppelin auch alles ein bisschen eleganter und langsamer läuft, weil halt eben dieses Gewicht nicht so extrem ist, was wirkt.
Ist doch Helium drin, kann ja gar nicht durchsacken beim Luftloch.
Genau. Wir haben, ja, das sind 2 Punkte, auf die wir natürlich schon auch sehr viel Wert legen. Zum einen, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, das Wetter ist für uns, fürs Luftschifffliegen schon maßgeblich, weil wir sehr nahe an der Natur sind. Also wir haben da natürlich unsere Limits auch, die sich ein klein bisschen unterscheiden, ob wir wirklich tatsächlich einen Transferflug machen oder einen klassischen Rundflug. Und bei einem klassischen Rundflug kann es wirklich tatsächlich mal sein, dass es ein bisschen schwankt. Wir vergleichen es ähnlich wie auf dem Schiff. Bei uns ist der Wind die Welle, ja, und so ein bisschen kann es auch sein wie auf einem Schiff. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, ja, wie es halt so ist, manche Passagiere lieben das, wenn es ein bisschen ja, dynamischer ist und für manche ist es nicht notwendig, aber die stört es dann auch nicht. Das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Und wir haben aber wirklich auch, eben wie vorhin angesprochen, die Thermik, die uns unter Umständen auch limitiert. Gerade über den Städten, wenn wir da einen thermischen Tag haben, dann kann es wirklich sein, dass wir nachmittags eine Pause einlegen müssen, weil es fürs Luftschiff einfach zu thermisch zu fliegen ist, zu unruhig zu fliegen ist. Und wir sind nach oben hin ja auch nicht unlimitiert, was die Flughöhe betrifft. Auch das hat einen speziellen Einfluss, dass wir nicht unendlich steigen können einfach und uns die Flugfläche aussuchen, auf der wir fliegen, weil auch da ein kleiner Exkurs in die Physik, wobei ich da nie wirklich der Klassenbeste war, das Helium dehnt sich immer mehr aus, umso höher wir fliegen und wir würden da dann einfach an die Kapazitätsgrenze kommen, was den Druck im Luftschiff betrifft. Und somit haben wir da auch gewisse Einschränkungen, auf die wir einfach betrieblich achten.
Das passt gut zu meiner nächsten Frage, weil du hattest vorhin erzählt, du musst einige Tage im Voraus die Menge an Helium versuchen zu bestimmen. Warum so lange vorher? Lasst ihr das, dann dauert es so lange, bis es abgelassen ist? Verpufft es in die Natur? Sammelt ihr das auf? Kann man das wiederverwerten? Oder warum braucht es so viel Vorlauf?
Tatsächlich, wir sind ein gewerblicher Flugbetrieb und wir versuchen natürlich, möglichst viele Passagiere zu transportieren und das möglichst effizient. Und die Menge des Heliums, die wir im Luftschiff haben, ist grundsätzlich immer dieselbe. Das heißt, wir lassen nicht abends das Helium ab und machen es morgens wieder rein. Aber wir haben einfach durch kleine undichte Stellen, durch einfach verschiedene Diffusionslöcher zum einen einfach Probleme mit der Reinheit des Heliums, die also auch immer schlechter wird, und auch ein Verlust einfach jeden Tag von ein paar Kubik, die wir dann einfach ausgleichen müssen. Allerdings machen wir das eben, wie gesagt, die Berechnung ein paar Tage im Voraus, weil wir auch auf die Temperaturen achten müssen. Wenn wir jetzt relativ warme Tage haben, da dehnt sich das Helium natürlich auch aus. Und wir können jetzt an wärmeren Tagen nicht gleich viel Helium mitnehmen wie jetzt aktuell an den kühleren Tagen. Ergo, an wirklich heißen Tagen können wir einfach auch weniger Passagiere transportieren.
Ach, ihr füllt dann einfach gar nicht so viel Helium nach für warme Tage.
Genau.
Ja, okay,
Also
verstehe.
kleines Rechenbeispiel, wenn wir jetzt wissen, okay, in etwa 20 Kubik, nennen wir mal eine Hausnummer, verlieren wir pro Tag an Helium, dann habe ich in 3 Tagen etwa 60 Kubik Helium verloren. Wenn es in 3 Tagen jetzt deutlich wärmer wird, versuche ich heute so viel Helium drin zu haben, dass ich dann sicher nicht zu viel drin habe. Morgens nachschießen ist kein Problem. Ablassen ist weniger gut, weil das Helium ist ein Edelgas und da ist auch Nomen Omen. Das kostet so ein bisschen was. Ja.
Das wird ja immer teurer.
Genau.
Ja.
Das auch. Ja, also wenn man sich's vorstellen will, halt sowieso Geburtstagsballons, ne, die man dann da stehen
Genau.
hat, die mit der Zeit halt von der Decke runterkommen und platter werden. Weil, ne, also wenn sich jetzt jemand nichts mit unter Diffusionslöchern, also das sind keine Löcher, sondern
Ich wollte gerade
jeder
sagen.
Stoff hat halt einfach eine gewisse Durchlässigkeit von der, das liegt an der Molekülstruktur natürlich des Gases, wie langkettig das ist. Und das ist ganz normal, dass jeder Stoff irgendwo da halt eine Diffusionsbasis hat. Und ja, dadurch verliert man halt automatisch immer irgendwo Gas. Ja, und das füllt ihr dann nach. Aber was kein Gas ist, was ein flüssiger Stoff ist, ist das Kerosin. Fliegt ihr mit Kerosin? Fliegt ihr mit Abgas? Wahrscheinlich nicht mit Kerosin, sondern eher mit Abgas. Ihr habt keine Turbinen. Aber wie viel braucht ihr da so? Wie viel verbrauchen die Triebwerke? Wie groß ist euer Tank? Das würde mich mal so interessieren, was das für so eine Dimension hat.
Auch das ist wirklich eine spannende Frage. Ein Klassiker an Bord werden wir das oft gefragt. Wir haben, wie vorhin kurz angesprochen, 3 Triebwerke. Das sind Lycoming-Triebwerke, ähnlich wie bei den Robinson-Hubschraubern auch. Einfach ein bisschen modifiziert, weil unsere Triebwerke eben schwenkbar sind. Da muss man sich das ein oder andere einfallen lassen. Und wir verbrauchen im Reiseflug 40 Kilo pro Stunde. Und das ist, glaube ich, relativ wenig. Wenn man es auf einen Passagier umrechnet, sind es 3 Kilo pro Stunde auf einen Passagier gerechnet. Für manche noch immer zu viel, mag sein, aber es ist, glaube ich, doch relativ effizient. Und Kapazität haben wir auch über 900 Kilo Treibstoff. Somit haben wir auch tatsächlich eine relativ hohe Endurance. Und der
Oh ja.
längste dokumentierte Flug, der ging über 24 Stunden. Also in der Testfliegerei hatten die damals einen Flug, der 24 Stunden und 20 Minuten dauerte. Mit
Wow,
3 Piloten dann.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist dann wirklich ein bisschen lang. Da brauchst du neben der Toilette auch noch ein Bett.
Ach, Wahnsinn. Okay, sehr interessant. Aber das heißt, wenn ihr tankt dann, wenn ihr in Bad Homburg seid, kommt ihr, lasst den Tankwagen kommen, der macht das dann da oder fliegt ihr nach Egelsbach oder ein
Genau, also wir
Tankwagen?
sind
Okay.
immer, wenn wir unterwegs sind, autark quasi, also und auch redundant. Von diesen Mastfahrzeugen brauchen wir mindestens 2. Also das Mastfahrzeug ist quasi die einzige Möglichkeit, wie wir uns am Boden verankern können und wie wir das Luftschiff parken können. Und wenn das Mastfahrzeug einen Defekt hat, können wir nicht irgendwie warten, bis aus Friedrichshafen oder sonst irgendwo noch eins daherkommt. Und tatsächlich haben wir dann auch mit einem Fuel Truck dabei, klassisch einfach einen Anhänger mit Flugbenzin, mit Abgas drinnen und fast wie eine Druckbetankung, also mit einem Schlauch, dass nichts nebenbei auf die Wiese geht, wird es direkt luftdicht verschlossen und wird dann das Luftschiff betankt, ja.
Stark. Aber wenn du da auf einmal 900 Liter reintankst oder 900 Kilo reintankst, dann musst du auch wieder gucken, dass du entsprechend mit den Triebwerken nachjustierst. Und die kannst du dort dann währenddessen nicht ausstellen, oder? Kann.
Ja, also beim Betanken haben wir tatsächlich die Triebwerke laufen, zumindest das Hecktriebwerk, weil das Hecktriebwerk für uns einfach auch die Manövrierfähigkeit am Boden sicherstellt. Also wir können die seitlichen Triebwerke ausmachen, wenn wir mit dem Mastfahrzeug verbunden sind, aber für die Betankung, um die Position zu halten, brauchen wir das Hecktriebwerk tatsächlich. Ja. Und somit ist auch das ein bisschen ein aufwendigerer Vorgang. Wir brauchen, wie vorhin schon kurz angesprochen, auch natürlich das Bodenpersonal dazu. Und das Personal in der Kabine, beziehungsweise die Crew an sich, das Ganze drum und dran ist schon wirklich so ein großes Teamwork. Was man klar in anderen Bereichen der Luftfahrt auch braucht, wissen wir, aber bei uns ist es natürlich auch so, sie ein sehr, sehr intensives Training brauchen, das auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, bis wirklich alle Positionen so ausgebildet sind, wie sie sein müssen. Und das dann eben nicht nur zu Hause, sondern auch im Feld oder an einem fremden Flughafen genau gleich funktioniert. Ja.
Wie viele Leute seid ihr denn da vor Ort?
Bei uns in Friedrichshafen, wenn wir so einen klassischen Passagierflugtag anschauen, dann würde ich mal grob sagen um die 20. Das fängt an beim Check-in, über den Busfahrer, über das Bodenpersonal, das fliegende Personal, dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Buchungsbüro. Ne? Also dieser ganze Overhead, der hat tatsächlich eine gute zweistellige Summe an Personal. Und wenn wir on Tour sind, haben wir ja auch noch die Mechaniker mit dabei, die Prüfer, die uns auch für die Nachflugkontrolle und anderes unterstützen. Da sind wir auch, sage ich mal, um die 18 bis 20 Mitglieder, wenn die von A nach B reisen. Ja.
Macht ihr einen großen Familienausflug dann alle zusammen im Zeppelin, ja? Die sitzen alle mit drin.
Beinahe, ja. Und die Fahrzeuge halt noch ein bisschen, die hängen wir ja hinten dran dann, ne? Die ziehen wir schön drauf.
Ja, aber sehr cool. Also ich werde es immer faszinierend finden und ich glaube, das ist halt genau das, was du auch eben gesagt hast. Das finden ganz viele Leute. Es ist halt eine ganz andere Art, sich durch die Luft zu bewegen und einfach, wie gesagt, faszinierend. Und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder einen sehe. Ich werde ihn wieder anfliegen. Und wie nehme ich Kontakt zu euch auf? Habt ihr auch so die klassische Air-to-Air-Frequenz, die man schalten kann, oder eine Company-Frequenz? Musst du jetzt hier nicht sagen, aber zumindest genau, nicht, wie sie lautet. Mir dann später. Aber habt ihr sowas?
Naja, tatsächlich, wir sind, also wenn wir speziell auf Transferflügen sind, natürlich auch immer auf der FIS-Frequenz, die jetzt gerade aktuell auf dem Gebiet zuständig ist, oder auf den jeweiligen Frequenzen der Flugplätze. Ich habe aber schon mal das ein oder andere Luftfahrzeug gesehen, der auf eine Frequenz draufklebt. Also wenn du da mit deiner Staffel kommst und da eine Zahl draufstehen hast, dann können wir es ja mal auf die Art und Weise versuchen.
Das können wir gerne machen. Normalerweise ist das nie ein gutes Zeichen, wenn man die lesen kann, aber da machen wir immer eine Ausnahme.
Nee, also wie gesagt, auch vorhin schon angesprochen, ist natürlich immer auch klar, dass wenn wir mit dem Luftschiff uns bewegen, dass der ein oder andere mal ein bisschen näher rankommt für ein Foto. Das ist immer natürlich die Verantwortung des Piloten, dass er da das entsprechend auch so macht, wie es sein soll. Aber auch bei uns am Standort in Friedrichshafen oder wenn wir unterwegs sind, wir freuen uns immer über Zaungäste, wir beantworten immer gerne die Fragen und das Personal rundherum sowieso, weil wir diese Leidenschaft natürlich dann auch teilen und dann haben wir einfach wirklich gerne Gäste, wie jetzt bei der Aero natürlich, da sind wir nebendran und ziehen auch immer sehr viele Blicke auf uns. Und wenn es da die Zeit erlaubt, dann wirklich gerne mal vorbeischauen. Dann kann man bestimmt für den einen oder anderen auch einen Blick hinter die Kulissen organisieren. Wenn man sich da ein bisschen abspricht, wir machen da kein Geheimnis draus und versuchen natürlich so viel wie möglich auch preiszugeben, dass es natürlich einfach weiterhin auch faszinierend bleibt.
Wie viele Piloten sucht ihr eigentlich? Also wenn man einen Pilot gesucht wird, wie oft kommt es vor? Weil ich meine, es sind wenige Plätze, die überhaupt da möglich sind. Und wenn man da ist, dann bleibt man vermutlich wahrscheinlich auch sehr lange da. Also es kommt wahrscheinlich nur alle viele, viele Jahre vor, vermute ich jetzt mal, oder?
Ja, tatsächlich. Also wie ich angefangen habe 2023, war aufgrund der Expansion ins Ruhrgebiet mehrere Stellen frei. Wir haben damals 3 insgesamt freie Stellen angeboten und nun aktuell ist es so, dass eigentlich alle Plätze belegt sind, sprich bevor nicht jemand aus welchem Grund auch immer ausscheidet, würde kein neuer Platz frei werden. Und weil eben auch die Ausbildung relativ teuer ist, muss man noch dazu sagen, ist es dann einfach so, dass die, sage ich jetzt mal, Piloten sehr begehrt auch bei uns im Unternehmen sind. Man passt sehr gut auf uns auf, das ist auch an der Stelle gut zu erwähnen, aber man wächst da irgendwo rein, wo man ja nicht irgendwie die Company wechseln kann. Ich kann nicht irgendwie ein neues T-Shirt anziehen und das irgendwo anders machen. Also es ist wirklich so, dass bei uns die Leute sehr, sehr lange dann auch dabei bleiben. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich hätte jetzt keinen Grund, wieso ich sagen soll, nee, komm, jetzt streife ich mir ein anderes T-Shirt über. Oder, also ich bin wirklich sehr zufrieden, so wie es ist, weil es einfach auch von zu Hause stattfinden kann. Aber trotzdem, wenn man das möchte, sehr viel unterwegs sein kann. Gerade bei uns ist es schon so, dass die Reisebereitschaft nichts ist, was nur einfach auf dem Papier steht.
Gut, Tim und ich machen ja auch immer Homeoffice. In dem Moment, wo wir im Hubschrauber drin sitzen, ist das unser Home, unser Zuhause, deswegen Homeoffice. Aber das, ich finde schon, es ist eine unheimlich faszinierende Geschichte, weil es was ganz anderes ist, was selten ist. Und wie es halt einfach so ist, du läufst unten lang und alle gucken, wenn Zeppelin am Himmel ist. Ja, die Kinder reagieren, die Erwachsenen reagieren, weil es einfach was sehr, noch seltener als Hubschrauber ist. Hubschrauber ist ja mittlerweile immer mehr und mehr. Aber, also, Wahnsinn.
Sehr interessant. Das hört ja auch nie auf. Also ich gucke noch immer in den Himmel, wenn ich einen Hubschrauber sehe oder sonst irgendwas, geschweige denn natürlich, wenn das Luftschiff bei mir zu Hause vorbeifliegt. ja, man schaut immer. Ne? Also es ist jedes Mal wieder aufs Neue, ist es faszinierend. Ja.
Ja, sowas Großes, Langsames in der Flughöhe gibt es halt sonst nicht. Ne? Da gab es dann immer noch die U, die so ähnlich von den Ausmaßen, sage ich mal, bloß quer war. Die fliegt ja nicht mehr. Mhm. Und da bleibt eigentlich nur noch der Zeppelin, der uns über den Städten erfreuen kann, der nicht in einer Minute vorbei ist, sondern den man auch ein paar Minuten länger mal betrachten kann, wie er da oben schwebt.
Ja, genau das ist es. Ne? Also wenn man heute am Flughafen an der Besucherterrasse einen nach dem anderen rausfliegen sieht von den Airlinern, dann sieht man die für etwa 30 bis 60 Sekunden, dann sind die irgendwo im Himmel verschwunden. Das ist bei uns eher nicht der Fall.
Schön. Ganz, ganz tolle Sache, Mario. Wirklich. Also meine Begeisterung hast du auf jeden Fall. Das ist wirklich wahr.
Meine leider bieten wir nicht auch.
Leider bieten wir diese klassischen Schlupperflüge, wie wir sonst kennen, nicht so an. Sonst können wir vielleicht den Andreas doch noch überzeugen, dass das Luftschiff-Cockpit oder das Luftschiff-Fliegen gar nicht so unspektakulär ist, wie er sich vielleicht gerade vorstellt. Nee, also es ist wirklich eine tolle Sache. Und eben, wie ich schon gesagt habe, man kann uns beim Fliegen über die Schulter schauen. Wir haben natürlich auch immer wieder luftfahrtbegeisterte Gäste an Bord und die stellen natürlich einschlägigere Fragen, aber nichtsdestotrotz nicht nur zum Anfassen, aber zumindest zum Zuschauen.
Ja, und jetzt haben wir immer gesagt, es ist alles so langsam, ne? Aber die Rundflüge dauern jetzt auch keine mehreren Stunden. Man kann, wenn man zum Beispiel von Bonn-Hangela startet, auch in einer Stunde, sage ich mal, grob nach Köln und wieder zurückfliegen und hat eine ganz normale Rundflugzeit, nenne ich es mal, und trotzdem die ganze Stadt gesehen. Also so langsam ist es dann doch alles nicht und man hat trotzdem viel gesehen.
Ja. Das stimmt schon. Ja. Ich habe mir auch mal die Route über Frankfurt gerade angeguckt. Das ist also auch eine große Runde, die man da fliegt, die man schön in der Dreiviertelstunde da abarbeitet. Also das ist schon gut.
Ich meine, hier am Bodensee sind wir ein bisschen flexibler. Wir haben tatsächlich von 30 Minuten bis 2 Stunden alles im Programm. Also wir können uns da wirklich gestalten. Und die haben auch alle Namen. Die Routen sind grundsätzlich mehr oder weniger vorgegeben. Das ist wirklich so, dass hat auch jeder was findet von den Tickets, nur wirklich an den Standorten, wie du gerade angesprochen hast. In Bonn-Hangela haben wir 2 Routen, 7 Gebirge und Dom. Ne? Die können wir jeweils gut machen in 45 Minuten. Frankfurt, da ist relativ klar. Da gibt es einfach einmal links, einmal rechts rum, je nachdem. Da ist es relativ einfach, in München dasselbe. Und so ist bestimmt überall für jeden was dabei.
Toll. Ganz große Sache, Mario. Ja. Wirklich. Tim, hast du noch Fragen?
Nee, ich buche mir jetzt meinen Rundflug, aber ab Köln. Ja. Du machst das ab Bad Homburg und dann gucken wir mal, wer den zuerst macht.
Ja, und wer das auch gerne machen möchte, ich habe auch schon mal geschaut auf Instagram, zeppelinnt oder zeppelinflug.de. Da gibt es Zeppelin-Tickets. Es ist leider kein günstiger Flug, aber sicherlich einmalig, wenn man sowas macht, auf jeden Fall.
Gerne.
Und super. Man hat immer ein Fenster und gleichzeitig einen Gangplatz, haben wir gelernt. Also keine Ausreden, jeder kann mit.
Und Blick ins Cockpit, richtig, weil keine Tür da ist. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Mario. Ganz toll, dass du uns da weitergeholfen hast mit deinen Erzählungen. Sehr interessant. Ich habe dem Tim auch schon gesagt, ich habe es mir immer mal gewünscht, mit einem Zeppelin-Piloten zu unterhalten, seit vielen, vielen Jahren. Jetzt habe ich die Chance gekriegt. Also auch für mich war es sehr spannend und die Zeit ist so, bam, hier verflogen im Podcast.
Ja, so schnell verflogen, dass ich glaube, hat es bei Mario angefangen zu regnen, wenn ich das richtig interpretiere.
Genau, richtig.
Dann können wir ihn jetzt auch guten Gewissen in seinen Abend entlassen. Wir haben abends aufgezeichnet. Ja, Mario, vielen, vielen Dank. Es freut mich, dass es endlich geklappt hat. Wir haben lange dran gearbeitet und jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden. Und wer Fragen hat, kann sich gerne über unseren abgehobenen Podcast-Kanal auf Instagram melden oder bei Mario direkt. Wenn das für ihn okay ist, dann darfst du jetzt gerne noch deinen Instagram-Namen hinterlassen. Wir werden ihn auch noch posten. Und,
ihr findet mich unter Mario Lino und ihr wirst es bestimmt verlinken. Und an der Stelle hoffe ich mal, eure Motivation bleibt hoch, weil, wie der Andreas gerade gesagt hat, man kommt durchs Podcasten plötzlich in Bereiche, wo man sich sonst nur erträumt hätte. Also macht's weiter so. Ladet spannende Themen und spannende Gäste ein.
Das machen wir. Machen Vielen wir. Dank, Mario.
Auf jeden Mach's Fall. Gut. Danke, Mario. Pass auf euch
Alles auf. Gute.
Und wir wünschen euch draußen auch einen ganz tollen Start in euren Tag, wenn heute am Donnerstag der Podcast rauskommt. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Danke, Tim. Danke, Mario.
Danke. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Servus. Tschüss.